1. Timotheusbrief, Kapitel 3. Dort sind es die Verse 8 und 9. Desgleichen sollen die Diakone ehrbar sein, nicht doppelzüngig, nicht vielem Wein ergeben, nicht schändlichen Gewinn suchend oder nach schändlichem Vorteil ausschauend, die das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen bewahren. Und es geht speziell um diesen Ausdruck, den Geheimnis des Glaubens. Was ist das für ein Geheimnis? Der Apostel Paulus gebraucht dieses Wort einige Male in seinen Briefen. Im Epheserbrief haben wir dieses Wort, im Kolosserbrief und auch hier im 1. Timotheusbrief. Im 1. Timotheusbrief haben wir diesen Ausdruck wohl einige Male. Dieses Wort ist nicht so einfach zu verstehen, wenn wir nur unsere deutsche Bibel vor uns haben. Und doch kann man einigermaßen dahinter kommen. Wenn im Neuen Testament von einem Geheimnis die Rede ist, dann ist wohl meistens die Sache so aufzufassen, es handelt sich um ein Geheimnis, das Menschen von sich aus nicht lüften können. Die Heilige Schrift ist eine Selbstoffenbarung Gottes. Das heißt, wir haben in diesem Buch Auskünfte, die wir von selbst aus nicht erlangt hätten durch eigenes Suchen. Wir haben in diesem Buch Auskünfte, die von Gott kommen und die wir nur über Gott bekommen könnten. Ein Geheimnis ist das, was wir Menschen nicht lüften können, aber das Gott uns geoffenbart hat. Manchmal ist es längere Zeit verhüllt geblieben, manchmal vielleicht eine kürzere Zeit. Aber Gott offenbart uns das Geheimnis, das heißt das, was uns geheim geblieben ist und wir nicht, auf das wir nicht stoßen könnten. Wir hätten es nicht erkunden können. Nun ist das Evangelium durch Jesus Christus ein solches Geheimnis. Niemand von uns hätte einen solchen Heilsplan entwerfen können und schon gar nicht durchführen können. Das Evangelium wird als Geheimnis betrachtet, das Gott geoffenbart hat. Wir Menschen haben es nicht erdacht, sondern Gott hat es geplant und auch zur Ausführung gebracht. Und dieses Evangelium wird geglaubt. Es wird verkündet, angenommen im Vertrauen, ihm wird Glauben geschenkt. Diakone sollen solche sein, die dieses Evangelium angenommen haben, die ihm Glauben geschenkt haben. Nun ist es aber so, das Evangelium wird in der Heiligen Schrift nicht nur als eine Erzählung betrachtet, nicht nur als eine Kunde von Jesus, der gekommen ist, um Sünder zu suchen und sein Leben für sie zu geben, und dass wir an ihn glauben möchten, sondern Evangelium ist auch ein Gebot. Denn das ganze Wort Gottes ist ja nicht nur Erzählung, Geschichte, sondern auch Gebot an uns. Die Bibel sagt uns, wie es ist und auch, wie es sein soll, was wir zu tun haben. Das Evangelium verpflichtet uns. Wer an Jesus Christus glaubt, sagt Johannes, ist verpflichtet, so zu leben, wie er lebte. Das heißt, sein Leben will in unserem Leben sichtbar werden. Das Evangelium ist also eine Botschaft, die verpflichtet. Die Gnade will uns erziehen. Und so soll ein Diakon jemand sein, der dieser Botschaft nicht Schande bereitet, der diese Botschaft in einem guten, reinen Gewissen bewahrt. Denn wenn er nicht nach dem Evangelium lebt, dann bringt er, der ja mit irdischen Dingen zu tun hat, Diakone sind solche, die der Leitung der Gemeinde helfen, und zwar ihnen irdische Aufgaben abnehmen. Aufgaben im irdischen Bereich. So war das am Anfang gedacht in der Apostelgeschichte 6. Und dabei haben sie ja es oft auch mit Weltmenschen zu tun. Vielleicht manchmal noch mehr als die Ältesten bzw. die Leitung selbst. Sodass sie ganz besonders besorgt sein sollen, dass sie dem Evangelium keine Schande bereiten, sondern dass sie diese Botschaft in reinem Gewissen bewahren. Die Botschaft soll also verkündet werden und geglaubt werden. Und das Evangelium will, dass wir nach ihm leben. Das heißt, dass das Leben Jesu in unserem Leben sichtbar wird. Die zweite Frage hat gerade mit dieser Praxis zu tun. Wie kann es dazu kommen, dass wir in reinem Gewissen leben können, das heißt Sieg über Sünde haben? Das ist ein großes Thema, aber ich möchte nur einige Winke geben. Das allererste, das wir tun sollten, wenn wir Sieg über Sünde haben wollen, ist, dass wir die Sünde bekennen. Denn wenn wir Sieg über Sünde haben wollen, dann ist anzunehmen, dass man weiß, welche Sünde es ist. Es gilt also, Sündenerkenntnis zu haben und diese Sünde zu bekennen, als Sünde, und zwar Gott. Wenn wir unsere Sünden bekennen, das heißt, wir sagen über unsere Taten und unsere Gedanken aus, was Gott über sie sagt. Bekennen heißt in der Heiligen Schrift, dasselbe zu sagen. Und Gott sagt einiges aus über unsere Sünde. Und wir haben das zu bejahen und dasselbe darüber zu sagen. Das heißt, zuzugeben, dass wir Sünder sind und dass wir an einer gewissen Stelle gesündigt haben. Wir hatten nicht Sieg, wir haben gefehlt. Sei es Lieblosigkeit, sei es irgendetwas anderes. Das Zweite, aus Römer 6 erfahren wir, dass wir uns der Sünde für gestorben halten sollen. Wenn wir an Jesus Christus glauben, dann ist er für uns gestorben und wir mit ihm, denn er ist für alle Menschen gestorben. Somit sind alle Menschen in ihm gestorben. Das muss im Glauben angenommen werden. Und darüber sollte man nachdenken. Ich bin mit Christus gestorben. Und wenn das der Fall ist, und es ist der Fall, ich bin mit Christus gestorben, das brauche ich gar nicht groß zu verwirklichen, das ist eine Tatsache. Weil Jesus für mich starb, bin ich in Gottes Augen ein Gestorbener. Aber dann habe ich keine Pflicht mehr der Versuchung gegenüber. Römer 8, dann sind wir Schuldner, aber nicht der Sünde, zu tun, was sie will. Unser Wesen will gerne, unser Fleisch, unser Wesen will gerne sich ausdrücken auf Gott verbotene Weise. Und da gilt es, einfach Nein zu sagen, ich bin mit Christus gestorben, das ist jetzt Vergangenheit. Deshalb fügt Paulus auch ein weiteres hinzu, haltet euch für gestorben, lasst die Sünde, sagt er weiter, nicht bei euch zur Verwirklichung kommen. Lasst die Sünde nicht in euch herrschen. Also auch ihr haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus, unserem Herrn. Lasst die Sünde nicht herrschen. Lasst sie nicht die Oberhand bekommen. Sie meldet sich in Form von Versuchung und wir sagen Nein. Es ist sehr, sehr einfach, Sieg über Sünde zu bekommen. Nein. Ja, aber. Nein, kein Aber. Nein. Ja, aber. Nein, kein Aber. Nein. Immer. Nein. Ja, aber das ist schwer. Danach fragt Gott gar nicht. Er sagt Nein. Egal wie schwer es ist. egal wie viel sie verzichten müssen, egal wie viel es schmerzt. Nein, lasst die Sünde nicht herrschen. Tut nicht, was sie will. Und dann gibt Paulus anschließend in Vers 13, das war 1. Römer Kapitel 6, Verse 11 und 12, und in Vers 13 gibt er uns eine weitere Hilfe. Gebt eure Glieder nicht der Sünde hin zu Waffen, wie in Vers 12 schon gesagt, nein sagen, sondern gebt euch selbst Gott hin. Gebt euch selbst Gott hin. Wir haben uns selbst Gott hingegeben, als wir zu Jesus kamen und ihn als Erlöser erfuhren. Aber wir dürfen immer wieder uns selbst, unseren Körper, unseren Geist, den inneren und den äußeren Menschen Gott hingeben. Das sollten wir ganz bewusst tun. Viele Leute haben nicht Sieg über Sünde, weil es nicht klar ist, wem sie gehören. Das muss klar sein und das muss ich mir immer wieder sagen. Wem gehöre ich eigentlich? Das muss dokumentiert werden, das muss klar werden. Und dann das Letzte. Gebt euch selbst hin als solche, die aus den Toten lebendig geworden sind, und eure Glieder Gott zu Waffen der Gerechtigkeit. Es geht um einen Kampf. Hier wird gekämpft um Tod und Leben. Viele Leute haben nicht Sieg über Sünde, weil sie keine Ahnung haben von dem schwerwiegenden Kampf, in dem sie stehen. Alles ist auf dem Spiel. Die ganze Ewigkeit letztlich. Denn willige ich ein in eine kleine Sünde, kann sie eine ganze Ewigkeit der Hölle nach sich ziehen, wenn ich nicht Stopp mache. Denn eins führt zum anderen. Und es kann dann dazu kommen, dass die Rebe vom Weinstock entfernt werden muss. Jede Versuchung muss ernst genommen werden. Und dort muss Stopp gemacht werden. Nein! Ich halte mich dafür, dass ich mit Christus gestorben bin. Ich gebe mich selbst Gott neu hin. Und ich gebe meine Glieder Gott hin. Meine Augen. Meine Ohren. Meine Hände. Meine Füße, meinen Kopf, meinen ganzen Leib, meinen inneren Menschen, meine Gedanken, zählen Sie das auf und sorgen Sie dafür, dass alles Gott gehört. Und dann schenkt Gott das, was wir wollen. Aber passen Sie auf, überlegen Sie, was Sie eigentlich wollen. Letztlich kommt es auf die eine Frage darauf an: Was liebe ich? Liebe ich den Herrn Jesus oder liebe ich mich selbst? Will ich, dass mein Genuss im Vordergrund steht? Will ich genießen? Bin ich bereit, mein Leben zu verlieren, Jesu wegen, sodass sein Leben sichtbar werden kann in meinem Leben? 2. Korinther Kapitel 4. Nun kommen wir zu Epheser 1 wieder. Epheser Kapitel 1. Wir beginnen zu lesen mit Vers 15 und wiederholen einiges, das wir zum Schluss gestern Abend uns vorgeführt hatten. Darum, nachdem ich von dem Glauben unter euch im Herrn Jesus und der Liebe zu allen Heiligen hörte, lasse ich auch nicht ab, für euch zu danken und euer in meinen Gebeten zu gedenken. Paulus berichtet von seinem Beten. Er sagt zunächst, was ihn dazu Anlass gibt, zu beten. Darum, wegen der großen Wohltaten Gottes, für die er Gott lobt, in den Versen 3 bis 14. Einen zweiten Anlass nennt er, nachdem ich von dem Glauben unter euch im Herrn Jesus hörte. Nicht von dem Glauben an den Herrn Jesus, sondern von dem Glauben im Herrn Jesus. Wir sind zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen, als wir uns bekehrten. Bekehrung heißt Abkehr von Sünde, Teufel und Welt und Hinkehr zu Gott. Die zwei nennen wir manchmal Buße und Glauben. Ab- oder Umkehr, eine bessere Bezeichnung für Bekehrung ist Umkehr. Umkehr zu Jesus Christus ist Abkehr von der Sünde, Satan und Welt und Hinkehr im Vertrauen auf die Botschaft von Jesus Christus, Hinkehr zu Jesus Christus. Das ist die Bekehrung oder die Umkehr, die persönliche Heilswende. Aber hier handelt es sich von einem Glauben in Christus Jesus, den wir seitdem ausgeübt haben. Der Apostel Paulus schreibt an die Römer in Kapitel 1 von Glauben zum Glauben. Das heißt, das Evangelium will, dass wir zum Glauben an Jesus Christus kommen, aber dann zu einem Glaubensleben gelangen zwischen Bekehrung und Vollendung, wenn wir Jesus sehen werden. Wir sprechen von einem Glaubensleben. Der Apostel Paulus schreibt an die Kolosser in Kapitel 2 und sagt in Vers 6, so wie ihr angenommen habt den Herrn Jesus Christus, so wandelt in ihm. Das Glaubensleben wird nach denselben Grundsätzen gelebt, wie die Bekehrung stattfindet. Nicht anders. Man beginnt nicht im Glauben und dann fährt man fort mit Leistung. Nein, es ist immer Geschenk. Das ganze Leben in Christus ist Geschenk. Wir leben im Vertrauen, wir nehmen die Vergebung an und kommen zum Glauben an Jesus Christus. Und so wird Christenleben geführt. Einfach von Tag zu Tag lassen wir uns beschenken mit seiner Gnade. Und diese Gnade wird im Vertrauen erbeten und angenommen. Das ist das Christenleben. Und so ein Leben führten diese Leute, die diesen Brief bekamen. Und Paulus hört davon. Ich habe gehört von eurem Glauben in dem Herrn Jesus Christus. Ihr lebt mit dem Herrn Jesus im Vertrauen. Und er hatte noch etwas anderes gehört. Er hatte von ihrer Liebe gehört zu allen Gläubigen. Wo immer es Menschen gab, die an Jesus Christus glaubten, da waren sie ihre Brüder und Schwestern. Können wir das sagen? Geht unsere Liebe über die Grenze unserer eigenen Benennung hinaus, zu allen Gläubigen, wo immer sie sich befinden? Es herrschen viele Meinungsverschiedenheiten unter Gottes Kindern. Aber die Frage ist, lieben wir wirklich von Herzen den Herrn Jesus? Glauben wir an ihn? Und dann sind sie unsere Brüder und Schwestern und wir können mit ihnen beten und Gottes Wort lesen und Gemeinschaft haben. Paulus hört von einer solchen Liebe zu allen Heiligen, zu allen Christen. Christen sind ja Heilige, weil Christus sie geheiligt hat. So steht es im Hebräerbrief. Der, der heiligt, das ist Jesus. In Kapitel 2. Das sind also die Anlässe, die Paulus zum Gebet führen. Er hat, weil Gott so viel für sie getan hat und weil sie geantwortet haben und ihr Leben ein Leben des Glaubens und der Liebe ist. Nun sagt er uns, wie er betet. In Vers 16, lasse ich auch nicht ab, für euch zu danken und euer in meinen Gebeten zu gedenken. Dreierlei erfahren wir hier über die Art und Weise, wie Paulus betet. Zuerst sagt er, er dankt für sie. Er dankt für sie. Können wir für unsere Brüder und Schwestern dankbar sein? Auch für die, die uns gleichsam in die Quere kommen und uns angenehm sind? Es gibt Christen, die sind sehr undankbar, wenn sie ihren Brüdern und Schwestern begegnen. Und sie würden am liebsten sich von ihnen abwenden. Es gibt viele Klüfte unter den Gliedern des Leibes Jesu. Und wir sollten beten, dass Heilung stattfindet. Und dass man zueinander gezogen wird in echter Liebe. Paulus kann seine Liebe zu allen Heiligen dokumentieren, das heißt unter Beweis stellen. Er sagt, ihr seid mir wert, ich danke Gott für euch. Ich freue mich, dass er euch zu ihm selbst gezogen hat. Und zweitens, wie betet Paulus? Er tut Fürbitte für sie. Das genügt ihm nicht, dass sie schon im Glauben stehen, in einem Glaubensleben weitermachen, dass sie eine Liebe zum Ausdruck bringen, die andere Menschen feststellen können, eine Liebe zu allen Heiligen. Das genügt ihm nicht, sondern er betet, dass sie zunehmen möchten. Und vor allem, dass sie weitere Einsichten bekommen in das, was Gott für sie tun will. Er betet für sie. Wir sollten mehr füreinander beten. Sobald sie merken, irgendwo ist etwas, das einen Mangel darstellt, schreiben sie doch den Namen auf. Und bei der ersten Gelegenheit beten sie doch für diesen Menschen und für diese Situation. Oder wenn etwas ins Gespräch kommt, über irgendetwas, das als Gebetsanlass dienen könnte. Vielleicht sind Sie in einem Gespräch am Sonntagnachmittag, Sie haben jemanden eingeladen und es kommt jetzt ins Gespräch, es kommt etwas, das Not macht, in das Gespräch hinein. Warum nicht gleich Halt machen im Gespräch? Das tun viele Christen. Wollen wir jetzt gerade dafür beten? Jetzt gerade. Nicht warten, bis man eine Andacht hat. Nein, sofort. Es ist jetzt angebracht. Jetzt ist das Eisen gleichsam heiß. Jetzt wollen wir dafür beten. Jetzt ist es mir ein Anliegen. Das kann eine Führung vom Geist sein. Und wer weiß, gerade jetzt will der Herr vielleicht etwas tun an dieser Stelle. So dürfen wir ein lebendiges Gemeinschaftsleben zusammen mit dem Herrn zum Ausdruck bringen. Und das Leben als Christ wird lebendig und frisch. Paulus betet für die Christen in Ephesus und Umgebung, weil er Gutes von ihnen gehört hat. Und er weiß, jetzt muss ich beten, damit sie weitermachen und nicht Halt machen irgendwo. Und ein drittes erzählt er von seiner Gebetsweise oder von der Art und Weise, wie er betet. Er sagt, ich lasse nicht ab. Mein Gebet reißt nicht ab. Betet, ohne es zu unterlassen. Nicht unaufhörlich. Es geht nicht. Jetzt darf ich nicht, während ich zu Ihnen spreche, mich einfach hinknien und dann zu Gott den Rest des Abends beten. Ich habe einen Auftrag. Ich muss zu Ihnen sprechen. Während ich das tue, kann ich allerdings auch zwischendurch zum Herrn beten und ich tue das auch. Aber das Beten als solches soll eine Kette sein. Das heißt, immer wieder, aber es gibt ja Zeiten, in welchen das Gebet gleichsam unterlassen wird. Wir hätten dort beten sollen, aber wir haben es nicht gemacht. Paulus ist treu in seinem Dank für Mitchristen und er ist treu in seiner Fürbitte für andere Gläubigen. Er lässt nicht ab. Wollen wir nicht aufhören, für Brüder und Schwestern zu danken, auch wenn plötzlich etwas aufkommt, das mich stört? Im Gegenteil, wenn ich weitermache und weiter für diesen Bruder oder diese Schwester danke, dann kann es sein, dass der Heilige Geist mir Vergebung schenkt und eine neue Liebe schenken kann. Und weiter beten. Der Apostel Paulus ist für uns an dieser Stelle ein großes Beispiel. Nicht nur sagt er, was ihm Anlass gegeben hat zum Beten, wie er betet. Jetzt kommen wir zu einem dritten Punkt in diesen Versen. Er sagt uns, zu wem er betet. Damit der Gott, das ist Vers 17 in Epheser 1, damit der Gott unseres Herrn, der Gott Jesu Christi und Vater der Herrlichkeit, euch gebe. Mir ist wichtig geworden, dass wir uns mehr Rechenschaft geben sollten, zu wem wir beten. Es gibt viele Menschen, die ähnlich glauben wie wir, die eine ähnliche Sprache sprechen wie wir, aber es herrscht ein anderer Geist unter ihnen. Man spricht von Jesus Christus, man spricht von Gott, aber man hat den Verdacht, dass eine andere Macht dort am Werk ist. In unserer heutigen Zeit, wo Licht und Finsternis gleichsam durcheinander geworfen werden und Wahrheit und Unwahrheit so nah beieinander oft liegen, sind wir gefährdet. Und wir sind neu aufgerufen, es nicht so selbstverständlich zu nehmen, dass wir wirklich zum rechten Gott beten. Es lohnt sich, sich einmal Gedanken zu machen, was ist dann das für ein Gott, zu dem ich mich wende? Ist das der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs? Ist das der Gott Jesu Christi? Ist das der Gott der Heiligen Schrift? Oder stelle ich mir eventuell einen anderen Gott vor? Es gibt Christen, die wenden sich zwar an den wahren Gott, aber ihre Vorstellung von diesem Gott ist nicht biblisch. Auch da lohnt es sich, einmal neu zu überdenken, wer ist denn der wahre Gott, zu dem ich mich wende? Paulus sagt, ich richte mein Gebet zu dem Gott unseres Herrn. Christen sind Menschen, die unter Herrschaft stehen. Und Paulus sagt hier, wer dieser Herr ist. Er ist Jesus, das heißt der Retter, und Christus, der verheißene Erlöser. Und dieser ist unser Herr und Retter geworden, als wir den Weg zu ihm fanden in Buße und Glauben, an dem Tag unserer persönlichen Heilswende. Und der Gott, den Jesus hatte, der wird uns jetzt vermittelt durch Jesus. Wenn wir Jesus annehmen als unseren Herrn und Retter, dann bekommen wir mit ihm seinen Gott, den Gott, der ihn zeugte in der Maria, den Gott, zu dem er betete und zu dem er Papa sagte oder Abba, aramäisch, der Gott, der ihn ans Kreuz führte und ihn dort auch verließ, weil Jesus alle unsere Sünde auf sich nahm, der Gott, der alle unsere Schuld auf Jesus warf, der Gott, der ihn von den Toten auferweckte, der Gott, der ihn wieder zu sich rief und ihn setzte zu seiner Rechten. Das ist der Gott, zu dem wir beten. Wir müssen das nicht immer tun, aber es hilft unserem Gebetsleben, wenn wir uns ab und zu Gedanken machen, wer ist denn der Gott, zu dem wir beten? Paulus will an dieser Stelle den ephesischen Christen helfen. Ich bete zu diesem Gott, und sie mögen das auch tun, zu dem Gott und Vater unseres Herrn. Jesus hatte einen Vater, und sein Vater wird unser Vater, wenn er unser Retter wird, unser Herr und Retter. Und nun sagt Paulus ein weiteres über ihn. Er ist der Vater der Herrlichkeit. Nun, das ist für uns in unserem Deutsch etwas schwierig zu erfassen. Was heißt das nun eigentlich? Nun, wenn wir die Bibel etwas mehr lesen, dann können wir uns das schon vorstellen, was das heißt, dass er Vater der Herrlichkeit ist. Einmal ist er selbst der herrliche Vater. Vater der Herrlichkeit heißt, dass er der herrliche Vater ist. Das ist eine Beschreibung des Vaters. Irdische Väter können fromm sein, liebevoll, heilig. Man kann den besten Vater haben, aber er ist noch nicht zu vergleichen mit dem himmlischen. Kein Vater auf Erden, der je so ein herrlicher Vater war, wie der Vater von Jesus Christus. Er ist der Vollkommene. Und darf ich zum Trost sagen, Wenn hier jemand ist, der sagen muss, ich habe keinen Vater, ich weiß nicht, wo er ist, er ist verschwunden. Meine Mama weiß nicht, wo er ist, ich bin allein erzogen worden. Ich wurde auf die Welt geschickt und er machte sich davon. Er hat kein Vaterbild. In seinen Augen ist ein Vater jemand, der ein Kind auf die Welt bringt und aber dann davon geht. Ein verlassener Vater. Oder es ist hier vielleicht jemand, der sagen muss, ich hatte schon einen Vater, den ich zu sehen bekam. Aber er war mir nie Vater. Er war auf dem Arbeitsplatz oder sonst wo. Ich habe ihn kaum gesehen, hat sich kaum um mich geschert. Oder es kann anders sein. Er war da, aber er verhielt sich nicht wie ein Vater. Er war hart, lieblos, forderte nur, schimpfte nur, du taugst doch nichts und so weiter. Was muss man nicht alles hören, wenn Menschen in die Seelsorge kommen? Man könnte mit ihnen heulen. Es gibt verschiedene Väter, die keine Väter sind. Und darf ich zum Trost sagen, wenn Sie ein solcher Sein sind, der so sprechen muss, Sie können nicht von einem rechten Vater sprechen. Vielleicht ist hier niemand solcher. Aber wenn hier jemand sein sollte, dann brauchst du nicht ein Opfer der Psychologie sein und meinen, du müsstest jetzt ewig leiden, weil du ein falsches Vaterbild hast. Dein Vaterbild kann geheilt werden und ganz gesund werden, wenn du dich vertiefst in das Wort Gottes, in das Wort dessen, der Vater geworden ist durch Jesus Christus. Lerne dort, was es heißt, einen Vater zu haben. Und dann wirst du ein vollkommenes Vaterbild bekommen. Aber darf ich uns allen sagen, wir alle hatten einmal einen Vater. Ohne Vater ist niemand von uns auf die Welt gekommen. Darf ich uns allen sagen, auch wenn wir gute Väter und Mütter hatten, unser Vaterbild muss korrigiert werden. Denn Gott ist nicht genauso wie unsere besten Väter. Er ist noch besser. Er ist herrlicher. Er ist vollkommen. Ein unendlicher Abstand zwischen dem besten Vater und dem Vater im Himmel. Wollen wir darüber nachdenken? Nachsinnen? Kennen wir die Verheißung in Psalm 1? Wohl dem, der Tag und Nacht nachdenkt, nachsinnt über Gottes Wort. Und hier ist Gottes Wort. Wir haben einen herrlichen Vater. Zu dem dürfen wir alle unsere Belangen, alle unsere Bitten bringen. Es gibt so viele Nöte unserer Christen. So viel Stolpern. So viel Sucht, so viel Bindung, so viele Schwierigkeiten. Und viele von diesen Problemen könnten gelöst werden, könnten schwinden, wenn wir zweierlei tun würden. Wir würden uns einmal Zeit nehmen mit Gottes Wort. Einfach Zeit nehmen. Und uns tränken. Uns färben lassen. Wie die Farbe ein Tuch färbt, wenn es getränkt wird davon. Wenn wir uns tränken ließen mit Gottes Wort. Und zweitens, wenn wir uns wirklich Zeit nehmen würden, genau Gott zu erzählen, was mir Schwierigkeit bereitet. Das will gelernt werden. Aber lernen wir ganz genau zu erzählen, was uns Not macht und was ich eigentlich will. Und er hört nur zu gern. Die Bibel sagt uns, sein Ohr ist geneigt. Seine Augen sehen uns, sie sehen jeden von uns. Und sein Ohr will hören, was wir an Nöten haben. Er will das gesagt hören. Er will, dass wir es ihm sagen. Er weiß, was wir brauchen, aber möchte es gern noch hören. Ein herrlicher Vater. Und zweitens, er ist herrlich in dem Sinne, dass er der Gott aller Herrlichkeit ist. Er verfügt darüber. Er hat einen unendlichen Reichtum, eine unendliche Schönheit, eine unendliche Vollkommenheit. Unser Gott ist der Vater der ganzen Herrlichkeit, des ganzen Reichtums. Alles steht ihm zur Verfügung. Und er kann uns helfen und will uns helfen. Paulus teilt mit, wie er betet und zu wem er betet und macht den ephesischen Christen Mut, mit Gott zu rechnen. Schaut einmal, das ist unser Gott und Vater. Und jetzt erzählt er ab Vers 17, was er erbittet. Er dankt, aber er hat einige Bitten. Eigentlich ist es fast nur eine Bitte, wenn wir es genau lesen wollen. Lesen wir Vers 17 noch einmal. Damit der Gott unseres Herrn, das heißt der Gott Jesu Christi und Vater der Herrlichkeit, euch Geist der Weisheit und der Enthüllung oder Offenbarung gebe. Das ist die Bitte. Dass er euch gebe. Wieder haben wir eine Formulierung, eine Redewendung, die für uns etwas fremd klingt, weil wir im Deutschen nicht so sprechen, normalerweise. Aber ohne dass ich zu weit aushole, kann ich vielleicht sagen, mir scheint, der Apostel Paulus will hier nicht beten um den Heiligen Geist, denn in den Versen 13 und 14 hatte er schon davon gesprochen, dass sie den Geist bekommen hatten als Siegel und Pfand oder Angeld. Aber durch den Heiligen Geist möchten sie etwas bekommen. Es ist so in der Verwaltung Gottes. Der Vater wirkt durch den Herrn Jesus Christus, seinen Sohn, und der Herr Jesus Christus wirkt wiederum durch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist will durch uns wirken. Das ist die Kette, die er eingerichtet hat. Gott durch den Sohn, der Sohn durch den Geist, der Geist durch uns. Und nun will uns Gott über Jesus Christus, seinen Sohn, denn er ist der Vater vom Herrn Jesus Christus, und er will, dass Jesus durch den Heiligen Geist uns etwas gibt. Wie bei den kolossischen Christen hat er hier eine Bitte. Die Bitte ist anders als im Kolosserbrief, aber es ist eine zentrale Bitte. Was möchten die ephesischen Christen durch den Geist bekommen? Oder was sollen sie, was wünscht sich Paulus ihnen von Gott? Weisheit und Enthüllung. Weisheit und Enthüllung. Der König Salomo sagt einmal, Weisheit ist das Höchste oder das Wichtigste. Weisheit heißt, ich weiß um das beste Ziel und um den besten Weg hin zu diesem Ziel. Weisheit ist mehr als Erkenntnis. Erkenntnis heißt, ich weiß um einige Tatsachen. Aber Weisheit ist mehr als das. Es gibt viele Lehrer, die wissen sehr viel. Aber sie können diese Kenntnisse den Schülern nicht vermitteln, weil sie nicht weise genug sind. Sie sind nicht richtige Lehrer. Sie erzählen da einiges, aber das Kind kriegt es nicht so richtig mit. Weisheit ist der richtige Umgang mit Fakten. Ich weiß um ein Ziel und ich weiß, dass es ein gutes Ziel ist und ich weiß auch, wie ich dahin komme. Eine Frau kann in der Küche allerlei tun, aber wenn sie sich mit Nebensächlichem beschäftigt, dann kommt sie nie zum Mittagkochen. Ein Mann kann in der Werkstatt allerhand tun, was ihnen Freude macht, Aber da entsteht nichts, das er eigentlich tun sollte. Man kann seine Zeit verzetteln. Auch wir, die wir Verkündiger des Wortes Gottes sind, können unsere Zeit vertrödeln. Es gilt, weise zu werden. Und es gilt für jeden Christen, weise zu werden in Bezug auf sein ganzes Leben und die Ewigkeit. Paulus betet, dass Christen einmal lernen, worauf es letztlich ankommt. Was sind denn unsere Ziele? Weshalb wohnen Sie hier in Deutschland? Warum kamen Sie hierher? Warum sind Sie hierher gezogen? Was tun Sie auf Ihrem Arbeitsplatz? Warum arbeiten Sie da? Warum tun Sie, was Sie tun? Geben Sie sich Rechenschaft darüber? Warum bauen Sie hier? Wir müssen uns Rechenschaft geben über alles, was wir tun. Unser ganzes Leben muss unter eine große Decke kommen, unter ein Dach, unter ein Ziel. Es wird heute viel experimentiert in der Gemeindearbeit, im Reiche Gottes. Ja, wir könnten das vielleicht auch so machen. Ja, wir könnten das vielleicht auch so machen. Ja, wie haben Sie das da gemacht? Ja, wir haben evangelisiert, wir haben das so gemacht. Es wird immer wieder anders etwas gemacht. Viel experimentiert mit Gottesdienst und mit Evangelisation und so weiter. Viele Christen machen sich nicht Gedanken vorher über die eigentlichen Ziele, die wir erreichen wollen. Was ist denn das Ziel? Wozu haben Sie mich hierher gerufen? Was wollten Sie damit? Darf ich solche Fragen stellen? Ich muss sie mir stellen. Ich musste einmal dahin kommen, dass ich mich fragte, was tust du denn eigentlich? Wo steht das denn eigentlich in der Bibel? Das war in den 60er Jahren. Ich war fast am Ende. Ich war durcheinander. Wir hatten Probleme in unserer Arbeitsgemeinschaft. Und da mussten einige von uns fragen, ja, wie soll es denn eigentlich, wie sollen wir denn eigentlich Missionsarbeit treiben? Wie sollen wir denn für den Herrn arbeiten? Wo steht das in der Bibel, was ich tue? Wo bin ich dort? Was bin ich? Was tue ich? Warum? Wissen Sie, was das Ziel aller Bewegungen in der Reich Gottes Arbeit ist? Warum wird da gehämmert? Wissen Sie warum? Wissen Sie, warum wir uns heute Abend treffen? Morgen früh, morgen Nachmittag? Warum wir beten? Warum wir Geld geben? Warum wir Bücher drucken lassen? Warum wir sie lesen? Und so weiter und so weiter. Alles, was mit dem Reich Gottes zu tun hat, hat ein Ziel. Damit wir Jesus Christus ähnlich werden. Warum sage ich das? Weil das Ziel von 1. Mose ist. Als Gott den Menschen schuf, dann schuf er ihn zum Bilde. Das ist das Ziel Gottes mit uns, als er uns auf die Welt brachte, in Adam und Eva. Wir sollen, möchten so sein, wie Gott ist. Ihm ähnlicher. Das ist Kapitel 1. Aber in Kapitel 3 wird dieses Bildnis verstümmelt. Es geht ein Riss durch dieses Bild von Gott. Adam und Eva sündigen. Sie sind noch da. In einem gewissen Sinne sind sie noch Bild Gottes, sagt Jakobus uns später. Aber das Bild ist verstümmelt. Und es ist jetzt unmöglich, mit diesem Bild zu arbeiten. Was tut Gott? Paulus sagt uns, Gott hat ein neues Bild gemacht. Auch der Hebräerbrief spricht davon. Gott hat ein neues Bild gemacht. Er selbst nahm Menschenform an, wurde Mensch. Und da haben wir einen Er war ganz Gott und er war ganz Mensch in einer Person. Und dieser, sagt der Hebräerschreiber in Kapitel 1, war das genaue Abbild. Da gebraucht er ein anderes Wort als Ebenbild. Er war wie ein Abdruck. Er war die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes im Wesen. Nicht nur die Konturen, nicht nur die äußere Form, sondern das innere Wesen. Jesus war ganz und gar das genaue, die genaue Wiedergabe vom himmlischen Vater. Und nun bringt Paulus diesen Begriff Ebenbild und Erlösung zusammen im Kolosserbrief, Kapitel 1, 14 und 15. Er nennt Jesus unseren Erlöser. Und gleichzeitig im selben Atemzug sagt er, er ist das Ebenbild Gottes. Gott hat ein Bild gemacht, das an unserer Stelle verstümmelt wird, aber dann wieder zur Auferstehung gebracht wird, damit wir, die verstümmelten Bilder Gottes, Gott wieder ähnlich würden. Wissen Sie, wie verstümmelt Jesus wurde? Jesaja Kapitel 52. Wenn Sie eine alte Lutherbibel haben, ich weiß nicht, wie es in der revidierten ist, aber in einer alten Lutherbibel beginnt ja oder steht die Überschrift Kapitel 53 einige Verse vor dem Ende von Kapitel 52, nicht wahr? Erinnern Sie sich? Jesaja 52, Ende, die letzten drei Verse, glaube ich, sind es, werden durch eine Überschrift zu Kapitel 53 gezählt. Und das ist richtig so. Die Verseinteilung hat man nicht geändert, aber man will dadurch zum Ausdruck bringen, diese Verse gehören zu 53, wo Jesu Leiden uns geschildert werden. Und da ist ein Ausdruck. So sehr litt er, so sehr war er verstümmelt gleichsam, dass er nicht mehr menschähnlich war. Er war verachtet, heißt es in Kapitel 53, verworfen von Menschen. Und da muss der Prophet Jesaja die erste Person sagen, gebrauchen und sagen, wir. Ich denke, ich werde nie vergessen, einen Fall in Frankreich, das war dort, wo viele Bewohner dieser Gegend noch Deutsch sprachen, an der Grenze zu Deutschland. Da hatten wir vor vielen Jahren eine längere Evangelisation. Und ich hatte an einem Abend über Jesaja 53 gesprochen und betont, dass wir es waren, unsere Sünden, die Jesus ans Kreuz brachten. Natürlich betet man dann, dass Menschen das erfassen. Mit einmal steht da ein Mädchen. Ich wusste nicht, woher sie kam, mit einmal war sie da und suchte Hilfe. Und wir haben miteinander gesprochen und dann ging es hin zum Gebet. Und dann betete sie. Das war ihr sitzen geblieben in ihrem Innern. Ich bin es, der dich ans Kreuz brachte. Ich bin es, der schuld ist an deinem Martertod. Das ist es. Unsere Sünden, unser verstümmeltes Bild hat Jesus auf sich genommen und hat sich verstümmeln lassen. Aber er stand wieder auf aus dem Tode. Die Kennzeichen der Verstümmelung behielt er, Zeichen, Malzeichen an den Händen und am Leib. Und die wird er wahrscheinlich bis in alle Ewigkeit tragen, als ewiges Zeichen der Liebe Gottes in Christus für uns. Welch eine Herablassung, dass Gott in aller Ewigkeit diese Merkmale trägt, der Kreuzigung auf Golgatha. Jesus ist das Bild Gottes, dem wir nun ähnlich werden wollen. Wenn wir zu Jesus finden, in dem Moment werden wir neu geboren und wie ein Kindlein, einen Säugling, haben wir dann die Züge unseres Gottes. Aber dieses Kind soll wachsen und Jesus immer ähnlicher werden. Das ist das Ziel Gottes und alles, was wir tun, soll dazu beitragen, dass jeder von uns Jesus ähnlicher wird. Wenn wir dieses Ziel im Auge behalten, dann können wir besser beten, besser arbeiten, getroster sein in allem, was wir tun. Paulus betet um Weisheit. Um Weisheit, dass man erkennen möchte, was ist denn eigentlich unser Ziel? Und auch, welches ist nun der Weg dahin? Wie werden wir Christus ähnlich? Da gibt es viele Wege, die führen gar nicht zu diesem Ziel. Und das zweite, Enthüllung. Es muss uns geoffenbart werden, was Gott von uns will. Wir wissen das von uns nicht. Wir werden das auch nie herausbekommen durch Experimentation. Es muss uns enthüllt werden. Alles in Bezug auf Gott, in Bezug auf das Reich Gottes, in Bezug auf diese Weisheit und so weiter. Alles muss uns enthüllt werden. Nicht nur muss Gott den Schleier an und für sich wegziehen, sondern er muss unsere Augen noch auftun. Deshalb spricht in Vers 18 von geöffneten Augen. In diesem Prozess muss der Schleier von unseren Augen weggezogen werden, damit wir erkennen können. Das erkennen wir nicht von uns selbst. Und jetzt eine praktische Frage. Meinen wir schon, wir hätten die Weisheit gepachtet und wir wüssten schon, wie Gottes Reich zu betreiben wäre? Oder sind wir bereit, neue Einsichten zu bekommen und alte Auffassungen fahren zu lassen? Sind wir bereit für dieses Gebet? Dies ist ein Gebet für alle Christen. Und niemand von uns ist angekommen, niemand von uns. Jeder von uns sollte bereit sein, jeden Tag zu lernen, und zwar Neues zu lernen. Ich muss es tun. Ich muss es Tag für Tag tun. Wir müssen neue Einsichten bekommen über uns selbst und über unseren Gott und über seine Sache und so weiter. Wir wollen vorankommen, nicht stehen bleiben. Paulus betet für gesunde Christen, dass sie vorangehen und Neues lernen. Enthüllung, Offenbarung. Und weiter, Paulus macht sich nun Gedanken, wie das alles werden kann. Gott gebe euch durch seinen Geist Weisheit und Enthüllung. Aber wie? Wenn man das so liest, dann scheinen das einfach fremde Vokabeln zu sein. In Erkenntnis seiner selbst. Ja, was ist das? Dann sagt jemand vielleicht, das ist Theorie. Wie sieht die Praxis aus? Meine lieben Freunde, die Bibel kennt nicht Theorie und Praxis. Das sind Wörter aus unserem Leben, nicht aus der himmlischen Offenbarung. Die Bibel ist immer Praxis. Dies ist die Praxis. Ich habe mich hinein zu versenken und zu fragen, was heißt das? In der Erkenntnis seiner selbst. Ja, von wem wird hier gesprochen? Vom Vater, von Jesus Christus. Und dieser Jesus Christus, der Sohn Gottes, möchte durch den Geist uns die Augen öffnen, während wir Gott kennenlernen. Während wir Gott kennenlernen. Es gilt, unseren Vater im Himmel kennenzulernen. Wir sind ja nur am Anfang, nicht wahr? Und da ist viel Wachstum möglich. Während wir bemüht sind, mit dem Wort Gottes Gott kennenzulernen, dann kann Gott uns durch seinen Geist helfen, weise zu werden und neue Gedanken zu bekommen. Bruder Thomas erzählte uns vor einigen Tagen von seinen Erlebnissen in Österreich, wo er herkommt, als der Herr dort einen Aufbruch schenkte. Dann hat man sich, haben die jungen Leute sich unterhalten, und dann wurde das Wort Gottes so kostbar. Schließlich mussten sie auseinandergehen. Aber der eine Junge hat seine Bibel mitgenommen und unterwegs musste er immer noch darüber nachdenken. Das hat ihn so beschäftigt. Und er hat seine Bibel dabei gehabt, aber es war ja dunkel, es war schon Abend und Nacht geworden. Aber glücklicherweise hatte die Straße Lampen. Und dann ging er zu einer Lampe und stellte sich darunter und hat weitergelesen. Ja, dann musste er ja nach Hause. Und dann ging er wieder weiter, aber da kam die nächste Lampe. Da hat er wieder die Bibel aufgeschlagen und sich wieder damit beschäftigt. Ist das nicht schön? Da ist Liebe. Liebe zum Herrn Jesus, Liebe zum Wort Gottes. Ja. Und während wir so uns beschäftigen mit unserem Vater im Himmel, wir haben Gemeinschaft mit ihm, dann kann der Herr uns Weisheit geben und Enthüllung. Und wir lernen ihn kennen und dann lernen wir auch, was wir zu tun haben und so weiter. Aber da beginnt es. Nun, es geht weiter. Aber wir müssen irgendwo für heute Abend Schluss machen, nicht wahr? Ja. Oder wollt ihr auch von Lampe zu Lampe gehen? Ihr wohnt vielleicht ein bisschen weiter weg, müsst mit dem Auto, ja. Nun, es kann sein, dass jemand das Licht einschaltet im Auto, ja. Wie war das jetzt? Oder ihr habt noch etwas behalten. Unterhaltet euch ruhig im Auto oder wann immer. Über die göttlichen Wahrheiten, die Schätze, die der Herr euch gegeben hat. Morgen früh haben wir dann, so Gott will, und er noch nicht zurückgekommen ist, haben wir dann Zeit, uns weiter zu beschäftigen mit diesen Wahrheiten. Ich möchte uns helfen. Wenn wir den Epheserbrief so lesen, bleibt uns manches zunächst, wenn wir ihn schnell lesen, verhüllt, weil die Sätze so verschachtelt sind. Ich gebe das zu. Aber es lohnt sich, sich Zeit zu nehmen und zu fragen, was steht da denn eigentlich geschrieben? Und nach wird es Licht, wird es hell. Es ist ein Prozess, ein Wachstumsprozess. Aber es ist ein schöner Prozess. Die Liebe zu unserem Herrn darf zunehmen.